Herzlich willkommen und zurück zu einer neuen Folge vom Aktien.Podcast. Liebe Grüße hier von mir aus Thailand, weihnachtliche Stimmung. Ihr seht schon, aufgrund der Zeitverschiebung haben wir schon Weihnachten. Und liebe Grüße Mike, du bist heute wieder zu Hause oder im Büro?
Ich bin in meinem Homeoffice heute, genau.
Heute im Homeoffice. Und, ist schon Schnee, Walze?
Ich habe ja eben gesagt, du hast Regenzeit und ich habe gerade das Auto gekratzt, ja. Alles schön freigemacht. Also sehr es ist gut. Am Frieren, Schnee haben wir auch schon gehabt, wenig, aber es ist am Frieren, ja, so sieht's aus. Also es wird kalt, bisschen ungemütlich, aber die Sonne scheint, die Sonne ist da.
Okay, da hast du schon mal etwas mehr als bei uns. Bei uns ist nur bewölkt und Nieselregen. Aber egal, machen wir weiter. Heute mit einer Zuschauerfolge. Wir haben Zuschriften bekommen zum Thema Novo Nordisk, also nicht zu Thema Nike, wie wir hier sehen können, sondern eher Novo Nordisk. Da geht es um Abnehmspritzen und das Unternehmen hat ja in den letzten Monaten dann doch deutlich an Wert verloren. Und jetzt müssen wir sagen, der Mike kennt sich mit der Aktie deutlich besser aus. Ich bin da eher so stiefmütterlich bei Novo Nordisk. Ich hatte die nie irgendwie groß bei mir auf dem Schirm und habe natürlich auch den Hype, allerdings auch den Absturz dann nicht mitgemacht. Und da würde ich heute mal vorschlagen, ich habe mal ein paar Fragen zusammengesammelt, Mike. Vielleicht kannst du uns dazu mal ein bisschen nähere Einblicke geben, wenn du bei irgendeiner Frage was nicht weißt. Also wir haben es jetzt natürlich nicht in der Tiefe vorbereitet. Dann sagst du einfach, die Leute sollen selber mal googeln. Vielleicht finden wir dann noch, oder können wir zumindest mal die Fragen bis zum Ende durchgehen. Vielleicht starten wir mal mit den drei wichtigsten Punkten, die man zu Novo Nordisk wissen sollte.
Also ich würde vorab erstmal sagen, weil das schon ein bisschen emotional aufgeladenes Thema ist, will ich erstmal sagen, wir reden jetzt über Novo Nordisk und ich habe natürlich die auch schon mehrfach auf meinen Kanälen überall bespielt, angesprochen und so weiter. Aber grundsätzlich will ich vorab erstmal sagen, dass wenn man Aktien kauft, das stehen wir ja auch für, da muss man die langfristig kaufen und wir suchen nach langfristigem Potenzial und ich sage immer, wichtig ist für mich, Chance-Risiko-Verhältnis. Und jetzt kann man lange drüber sprechen, ist nicht vielleicht Eli Lilly gerade besser aufgestellt als Novo Nordisk? Und da würde ich sogar sagen, vom Momentum her, vom Potenzial her zum aktuellen Zeitpunkt, ja. Aber, das ist, glaube ich, einer der drei Punkte eben, von der Bewertungsseite muss man, oder von der Emotionalität, die damit gerade einhergeht, ist Novo Nordisk eben deutlich abgestraft worden. Und das Potenzial eben Eli Lilly größer. Ja, die sind eben wirklich mit Dynamik unterwegs, aber Novo Nordisk eben so stark abgestraft worden, dass sie für mich in der Betrachtung noch Marktführer, ja, in GLP-1 für Diabetes, ja, ist man mit 55% Wertanteil Nummer 1. Also das zeigt, da sind sehr viele Möglichkeiten da. Und natürlich kann es sein, dass der Kuchen kleiner wird, also der Anteil des am Kuchen von für Novo Nordisk, weil eben wir so gute Bewegungen hier sehen von Eli Lilly. Aber das zeigt auch, wie gut beispielsweise Dinge sind wie Arztzugang, grundsätzlich, dass es auch eine Marke ist, dass die Lieferkette gut ist. Die Lieferkette wird auch besser. Es gibt die eine oder andere Sache, die man betrachten muss. Wir müssen da, glaube ich, tiefer ins Detail reingehen. Ich glaube, es gibt viele Dinge, die nicht betrachtet werden. Ich glaube, es gibt ein großes Risiko, trotz dessen in Novo Nordisk zu investieren. Und es kommen immer mehr Risiken hinzu. Deswegen will ich dazu sagen, Vorsicht. Wichtige Dinge, diese drei. Also wir haben einmal wirklich Marktführerschaft. Erstmal, das sollte man, glaube ich, ansprechen. Sehen wir noch. Es kann sich auch ändern, aber man ist immer noch gut aufgestellt. Punkt zwei, man hat auch wirklich nicht nur das Thema Abnehmen und man hat ein Herzschutzlabel in den USA, was Erstattungen, Verschreibungen durch Kassen wahrscheinlicher macht. Das heißt, man ist da auch nicht sonderlich schlecht aufgestellt und wo fast nie drüber geredet wird, das wäre, glaube ich, Punkt 3, wobei es deutlich mehr Punkte gibt, die ich auch noch ansprechen werde. Wir haben auch eine Next Generation Pipeline bei Novo Nordisk mit Amycretin zum Beispiel und da hat man in früheren Studien zum Beispiel gesehen, dass man innerhalb von 12 Wochen bis zu 13% Gewichtsverlust eben machen kann mit einer Tablette. Und es werden hier immer nur über die Spritzen wird immer gesprochen, die Injektion. Und da ist eben die Situation oder es ist halt unbequem, das muss man einfach sagen. Immer so eine Spritze zu nehmen, das ist für viele Menschen nicht so schön. Tablette ist easy, kann man machen und dann ist es eben so. Natürlich gibt es da auch Gesundheitsrisiken. Das muss man weiterhin ansprechen. Mit jeder Tablette, mit allem, was man nimmt, gibt es Gesundheitsrisiken. Und ich bin jetzt kein Befürworter, das will ich nochmal dazu sagen, sowas überhaupt zu nehmen. Ja, ich stehe komplett eigentlich für was anderes, muss ich sagen, indem ich zum Beispiel sage, man kann das auch wirklich selbst schaffen, aber gibt vielleicht Menschen, die sind emotional nicht stark genug oder wie auch immer oder haben eben Fressattacken, was auch immer. Ich sehe eben, dass die Menschen immer fetter werden. Das muss man so einfach sagen. Immer dicker werden, sich immer schlechter ernähren. Das schwappt alles von den USA über. Wir essen Burger, bla bla bla. Und ich glaube, es wird weiter hier gehen, was diese Abnehmeprodukte angeht, aber auch, man sollte auch über Diabetes sprechen. Das ist ganz wichtig. Das ist ein Diabetesunternehmen. Reden viele nicht drüber. Wir reden immer nur über Abnehmen, bla bla bla, aber es geht auch um die Behandlung von Diabetes. Das sollte man. Das sind, glaube ich, drei wichtige Punkte. Es gibt dennoch noch mehr Punkte, die wir, glaube ich, danach noch ansprechen sollte. Ich habe sie im Portfolio, ich habe sie gekauft, mehrfach nachgekauft. Aber ich habe jetzt nicht so extrem viel in das Unternehmen investiert, dass es mir was ausmachen würde. Wenn es auch komplett puff weggehen würde, wäre für mich nicht schlimm. Dennoch muss ich sagen, sehe ich hier deutlich größere Chancen aufgrund dem, dass die Bewertungen so stark zurückgekommen sind, so viel Emotionalität drin ist und auch immer mal wieder Risiken hinzukommen. Und das sind so Dinge, die ich wichtig finde. Ich sage aber jetzt nochmal, nicht kaufen, weil ich gekauft habe. Macht eure eigene Recherche. Ich werde euch jetzt erklären, warum ich es interessant finde gleich auch noch. Und dann fragen wir doch mal den Alex, warum hast du sie eigentlich nicht im Portfolio? Ich gehe stark davon aus, dass es auch bei dir was mit Dividende und Steuern zu tun hat und Hype. Aber erleuchte uns doch mal.
Ja, in der Tat habe ich irgendwie immer so den Spleen, dass ich nicht so Trends oder Booms oder Blasen hinterherlaufen möchte. Und so Abnehmtrend mit den Spritzen war dann irgendwie dann sowas wie vielleicht heute KI. Alle wollen da rein. Und die Aktie, wirst du ja sehen, wenn man sich den Chart anschaut, ich habe mir den mal hier aufgemacht, der ist ja dann wirklich lange, lange Zeit einfach nur noch gestiegen. Ja. Und unzählige Prozente, ich habe jetzt nicht geguckt von ganz Anfang an, wie viel das ist, aber es war unnormal. Mhm. Und da hast du dann irgendwann auch, fragt man sich ja, wann soll ich denn da einsteigen? Also hinterherlaufen und dann raufspringen, das war mir irgendwie nichts. Die Produktpalette ist mir auch ein bisschen zu eng. Und dann haben wir noch dänische Quellensteuer. Ich bin jetzt ja hier in Thailand, da habe ich jetzt keine Möglichkeit, mit dem Finanzamt mir einen Stempel zu holen und dann mir da die Quellensteuer zurückzuholen. Das heißt, es wäre eine auch in der Vergangenheit immer sehr niedrige Dividende. Mittlerweile ist die Dividendenrendite ja doch ein bisschen höher geworden. Aber die Dividende war immer sehr, sehr niedrig. Und da muss ich davon schon, ich glaube, 27% in Dänemark abdrücken. Das war für mich auch immer nicht so interessant. Und ja, es war so ein, weißt du, wenn es jetzt Procter & Gamble ist, wo ich sage, okay, die haben so viele verschiedene Segmente und eins davon ist am Boomen, dann ist mir das ein bisschen lieber. Also du hast ja schon angesprochen, Eli Lilly ist ja da ein direkter Konkurrent mittlerweile. Die zeigen gerade das Verhalten, was Novo vor 2-3 Jahren gezeigt hat. Die starten da ordentlich durch. Aber sie sind deutlich breiter aufgestellt, haben eine viel größere Produktpalette. Und ich glaube, so ein Unternehmen würde in mein Portfolio viel besser passen als eben so ein Novo Nordisk, die ja 94% Umsatz mit Diabetes und Adipositas machen. Aber das Produktportfolio da eben doch eher eng und speziell ist. Da ist die einfach bei mir irgendwie nie groß aufgetaucht. Jetzt hast du ja schon gesagt, die sind Marktführer. Und man sieht aber auch, dass man durchaus Marktanteile schnell verlieren kann, weil eben andere aufholen. Also hast du jetzt praktisch, habe ich schon ein bisschen rausgehört, erstmal keine Angst, dass Eli Lilly jetzt die überholt oder Novo Nordisk jetzt abgestürzt ist, sondern es ist jetzt eben so eine Phase, wo man auch neue Marktteilnehmer zulassen muss. Und dann werden sie neben den zwei Themen vielleicht noch weitere Themen aufnehmen oder meinst du, es bleibt bei diesen beiden Themen?
Ja, ich glaube schon langfristig ist das ja immer so, dass ein Unternehmen sich breiter diversifiziert. Es ist halt wirklich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Was wird von dem Vorstandsvorsitzenden und auch dem Vorsitzenden der Novo Nordisk Foundation, der ja jetzt durch den außerordentlichen HV-Beschluss da in beiden drin sitzt, wie geht der Weg weiter? Das bleibt abzuwarten. Ich glaube, mit der Zeit diversifiziert man sich. Natürlich, die Frage ist, verdiversifiziert man sich dann vielleicht nicht auch und verliert den Fokus. Ich glaube auch, dass so ein Fokus sehr gut sein kann. Ich habe zum Beispiel gut auch in Monster Beverage investiert, die jetzt keine Dividende ausschütten, aber die haben auch einen klaren Fokus auf Energy Drinks, ja. Und dieser Fokus kann natürlich ein Problem sein, aber ich glaube, Red Bull sagt halt auch keiner, hey, ihr seid zu sehr auf Energy Drinks fokussiert, wenn es ein gutes Produkt ist. Also man muss halt sehen, das ist halt gerade der Kritikpunkt, dass man eben sehr fokussiert ist und jetzt an Marktanteil verliert etwas mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, weil man neue Player zulassen muss. Und das ist, glaube ich, eher das Problem. Es geht nicht nur um die Fokussierung, sondern eher daran, dass jetzt andere Player reinkommen und Marktanteile wegnehmen. Und das wird auf jeden Fall passieren, was aber ja nicht heißt, und das finde ich eben das Spannende, dass man nicht auch weiterhin gut wachsen kann, selbst wenn man der zweite Player werden würde. Man ist jetzt meiner Meinung nach durch Emotionen, wenn man sich die Preise, die Bewertungen anschaut, so stark abverkauft worden. Ich habe das Gefühl, emotional planen die Leute gerade mit einem Unternehmen, was gar nicht mehr wächst, was sich nicht mehr bewegen wird. Also und da finde ich eben wichtig, dass man das irgendwie, diese Emotionalität mit betrachtet und da auch mal reingeht und sich das mal im Detail anschaut, wie sich eben das Unternehmen entwickelt hat. Wir haben jetzt ein KGV von 13, da sind wir endlich mal bei einem Unternehmen im Gesundheitsbereich, also im Pharmabereich mit so einem KGV von 13 oder bereinigten KGV zumindest. Das operative ist aber auch, also bilanzierte KGV ist genauso, deshalb muss man da jetzt auch nicht schwer hin und her rechnen. Aber das ist für mich eben eine extreme Chance. Man war noch nie so günstig, aber man hatte natürlich den Hype. Dazu muss ich jetzt sagen, da habe ich auch nicht gekauft. Da habe ich immer gesagt, ach, wäre ich doch mal da dabei gewesen. Ich bin irgendwie nicht reingekommen in das Unternehmen, also in die Aktie, da was zu kaufen. Aber das ist eben etwas, was natürlich da ist. Es ist eine berechtigte Kritik. Dennoch glaube ich eben, das sage ich jetzt nochmal dazu, ich habe ja viele Dinge angesprochen, Chance-Risiko-Verhältnis ist für mich jetzt sehr, sehr spannend. Und ich glaube, muss ich ehrlich sagen, dass die Aktie für dich eigentlich auch was wäre jetzt im jetzigen Zeitpunkt. Natürlich hat man ein Risiko da, man hatte einen Hype und genau jetzt hat man eben keinen Hype mehr. Und das ist genau doch das, was dir eigentlich passen könnte, was dich eigentlich interessieren könnte. Deswegen zum Beispiel macht man auch noch andere Dinge, die kann ich vielleicht nochmal hinzufügen. Wir haben die Lieferfähigkeit wird extrem ausgebaut. Wir haben jetzt mehrere Füllfertigstandorte, die übernommen werden oder wurden in Italien, Belgien, USA. Das heißt, diese Lieferengpässe sind nicht mehr so extrem, die da eventuell kommen könnten oder kamen. Man hat also mehr Output, was man 25, 26, also Rest des Jahres und im nächsten Jahr fahren kann und investiert weltweit, ja, und das ist für mich schon mal meiner Meinung nach jetzt einfach mal ein ganz guter Ausblick und keine schlechte Sache. Ja, man hat ein sehr enges Portfolio, das muss man einfach annehmen, ist aber Marktführer. Man hat eben dieses Herzschutzlabel, das finde ich spannend, habe ich ja schon angesprochen, in dem Sinne, dass es einfach dadurch besser von Verschreibungen her und zwar der Kassen besser funktioniert. Aber man hat auch jetzt noch ein zusätzliches Risiko. Das muss man vielleicht nochmal ins Spiel bringen, indem man sagt, dass man da, also das kann sehr positiv sein, kann aber auch sehr negativ sein, dass der Vorsitz eben im Vorstand beziehungsweise auch in der Novo Nordisk Foundation, die ja 77% der Anteile hält, eben eine Person innehat und also nicht mehrere Personen hat, aber eine Person den Vorsitz hat jeweils. Und da hat man natürlich jemanden, der sehr stark eben das Unternehmen lenken kann. Und da bleibt jetzt abzuwarten, wie gut das funktioniert und wie gut er Novo Nordisk eben auf einen geraden Weg bringt. Man muss dazu sagen, es kann wirklich sehr, sehr positiv sein. Es kann aber auch natürlich nach hinten losgehen, weil die Kontrolle eben sehr groß ist. Und dann will ich noch ein Risiko ansprechen und dann machen wir mal, glaube ich, weiter. Man hat auch ein sehr seltenes Augenrisiko, also diesen Augeninfarkt unter eben Wegovy, Ozempic, das sollte man vielleicht mal angesprochen haben. Das ist aber jetzt kein, also viele sprechen es an und sagen, ja, das ist aber da und was passiert denn, wenn sowas dann mal wirklich auch dazu kommt, dass jemand da wirklich extrem klagt oder eine bekannte Person sowas bekommen sollte, weil man sieht ja schon wirklich, dass sehr viele Menschen dann auch sowas nehmen, auch Promis zum Teil, ist natürlich auch ein gewisses Risiko, kann man, sollte man betrachten. Aber das, solche Risiken sind immer da bei Pharmaunternehmen, bei allen möglichen Dingen. Jetzt durch diese Emotionalität kann das natürlich extrem sein, aber die Wahrscheinlichkeit liegt da irgendwie bei 0,04% oder so, also bei 0,04. Das ist also nicht so extrem, jetzt nagelt mich bitte auch nicht auf die Prozentzahl fest, aber es ist so gering, dass die Wahrscheinlichkeit, ich müsste nochmal nachgucken, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, ja 0,02 bis 0,04, dass für mich das als eher gering, also diese Negativauswirkung eher als gering anzusiedeln ist, aber das ist was eben schon betrachtet werden sollte, meiner Meinung nach. So.
Also das heißt, du sprichst dir die Nebenwirkungen an und es gibt wohl ganz seltene Fälle, wo man dann was kriegt, einen Augeninfarkt, also erblindet man dann oder ist es was Vorübergehendes nur?
Ja, das heißt Nayon, so wird das wohl genannt, und ein Augeninfarkt, ja, das kann wohl sein, zu Erblindung führen, auch zum Teil, ja. Und das ist dann, das ist dann natürlich ein Risiko. Und jetzt wird aber gesagt, dass viele fragen dann, ja, Novo Nordisk Risiko, aber das Risiko hat nicht nur Novo Nordisk, das hat Eli Lilly auch.
Mhm, okay.
Das darf man halt nicht vergessen, ja. Das
Risiko, also böse Zungen sagen dann, anhand der Nebenwirkungen sieht man das Problem dann nicht mehr. Aber gut, ist ein anderes Thema. aber apropos Nebenwirkungen habe ich mir aufgeschrieben, dass die Produkte von Eli Lilly zum Beispiel auf der einen Seite zwar einen 5% höheren Gewichtsverlust ermöglichen. Es ist jetzt die Frage, nimmt man da von dem einen Produkt oder von dem anderen und wie geht man davon aus, dass ich dann, also 5%, weißt du, ich meine, wie viel Gramm oder Kilogramm sind es bei wie viel Personen, dass man wirklich dann eine Differenz sehen kann. Aber es wird damit geworben, dass der Gewichtsverlust 5% höher sein kann, also effektiver ist praktisch, aber die Nebenwirkungen bei Eli Lilly sogar höher sind. Also ich weiß es nicht in Bezug jetzt auf diesen Augeninfarkt, aber es wird ja sicherlich noch andere Nebenwirkungen geben. Und dann ist eben die Frage, für was entscheiden sich Menschen? Ich denke, am Ende macht es wahrscheinlich den Preis aus, oder?
Ja, also die Entscheidung ist für mich ganz klar, welche Aktie man sich anschaut. Ich würde mir auf keinen Fall Eli Lilly anschauen zum Beispiel, weil du hast schon gesagt, das wäre vielleicht theoretisch das Unternehmen, was man sich anschauen sollte oder eher im Portfolio haben sollte von der Dynamik her, vom Momentum, aber auf keinen Fall, weil da wird man jetzt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit Geld verbrennen oder eben seitwärts laufen, weil die sind so teuer, so hoch bewertet, weil natürlich auch auf der anderen Seite ein Player, Novo Nordisk, eben stark abverkauft wird und das Momentum einfach dort besser ist. Vielleicht sollte man noch hinzusagen, dass, also es wird beschrieben, dass dieses Risiko auch besteht bei Eli Lilly für diesen Augeninfarkt, für Erblindung und so weiter, aber es gibt wohl noch keine EU-Behördenentscheidung, ob das eben aufgenommen werden soll ins Label, ja. Das heißt, diese Einstufung betrifft aktuell dieses Semaglutid eben von Novo Nordisk. Und man weiß aber natürlich nicht, kann das nicht bei Eli Lilly auch kommen? Wie sind da die Risiken? Weil es besteht wohl auch dort ein Risiko. Und das muss man eben betrachten. Aber da kommen wir jetzt natürlich auch in Gewässer rein, wo ich nicht, muss ich ehrlich auch sagen, wo ich nicht zu 100% das beurteilen kann. Ich denke immer, es ist schwer, auch alles zu durchdringen. Und das kann ich auch nicht beurteilen, wie da jetzt welche Wahrscheinlichkeit da höher ist. Ich glaube aber erstmal, die Wahrscheinlichkeit ist schon gering. Trotzdem natürlich nicht positiv. Ja, sind wir ehrlich. Ja. Also, positiv ist das nicht, klar. Mhm.
Der Aktienkurs selber, habe ich mal geschaut, ist ungefähr 70-71% vom Hoch bis ins Tief jetzt. Wir sind ja eigentlich immer noch am Tief gefallen. Der Anstieg vorher war ja auch fulminant. Er beruhte ja auf Umsatz- und Gewinnwachstumsraten im guten zweistelligen Bereich, lange Zeit, bis dann eben mehr Konkurrenz kam. Und jetzt sieht es eben so aus, als ob die Wachstumsraten nur noch im geringen einstelligen Bereich sind. Ist das der eigentliche Grund für den starken Kursverlust? Weil man hätte ja auch sein können, dass man sagt, okay, starkes Unternehmen, Marktführerschaft, die verdienen ja immer noch Geld. Ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie pleite sind oder kein Geld mehr verdienen. Aber hätte man nicht sagen können oder der Markt akzeptieren können, okay, 40% wäre auch okay, aber 71 ist schon ziemlich viel. Also liegt es am Vertrauen in Novo Nordisk oder warum, was schätzt du warum ist der Abverkauf so stark?
Also zum einen liegt es an den immer wieder kehrenden Umsatzabstufungen, also dass man quasi gesagt hat, ja, wir erwarten doch weniger Umsatz, wir erwarten doch weniger Gewinn, und dass das immer und immer die Prognosen immer und immer wieder nochmal angepasst wurden und somit die Renditeerwartungen gesenkt wurden. Das ist auch was, womit ich nicht gerechnet habe, so einfach muss man sagen. Also ich habe ganz klar für mich auch kalkuliert, wir hatten ein Wachstum, was im zweistelligen Bereich war, sollte in den Gewinnenwachstum kommen. Und auch in den Umsätzen sollte da ordentlich was erwartet werden. Das wurde natürlich ordentlich nach unten gesetzt. Ja, und das ist natürlich etwas, weshalb abverkauft wurde. Das heißt, damals, als die Vorhersagen noch zweistellig waren zum Beispiel, habe ich dann gesagt, okay, also wenn ich mir das anschaue, haben wir hier bei diesem Unternehmen eine PEG-Ratio von 1 gehabt. Das ist jetzt leider natürlich dann nicht mehr so schön. Und zwar sind jetzt wirklich die Vorhersagen relativ gering. Und das soll erst ab 27 sollen wir wieder über die 5% Gewinn drüber kommen. Und auch beim Umsatz auch wieder in diesem Bereich sein. Aktuell bei einem KGV von 13. Allerdings muss man auch betrachten, bei Eli Lilly auf der anderen Seite sind wir beim 50er KGV und wir haben jetzt potenzielles Wachstum in 26 mit 34%, in 27 mit 20% für den Gewinn. Und auch da haben wir eine unfassbar hohe Bewertung, keine gute PEG-Ratio beispielsweise. Wenn man sich mal das anschaut, man sollte sich natürlich deutlich mehr anschauen als das, aber nur mal um ein, zwei Bewertungskennzahlen mal ins Spiel zu bringen. Mhm. Und für mich ist es absolut unverständlich. Also wenn ich mir das, natürlich hat man ein engeres Portfolio bei Novo Nordisk und wir haben auch mehr Dynamik bei Eli Lilly, aber die sind so unfassbar hoch bewertet, dass wenn ich mir den Vergleich anschaue, KGV 13 zu 50, also da stimmt doch irgendwas nicht. Und jetzt kann man aber auch, muss man auch wieder sagen, man kann jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Eli Lilly ist nicht genau das gleiche Unternehmen wie Novo Nordisk. Ja, die sind anders aufgestellt. Deswegen nur mal, aber das, um das anzusprechen, ist man schon sehr, sehr hoch bewertet dort. Und das gefällt mir deshalb nicht. Deswegen würde ich auf keinen Fall Eli Lilly kaufen. Aber ich finde eben mit einer Bewertung historisch gesehen, Novo Nordisk 27, ja, KGV im Durchschnitt aktuell bei 13, finde ich schon spannend. Ja, muss ich schon sagen.
Es ist ja so ein bisschen ähnlich wie bei unserem Video zu UPS und DHL. Da haben wir uns jetzt zwei Unternehmen angeschaut. Das eine war, glaube ich erinnere mich, neutral bewertet, die DHL, und UPS stark unterbewertet. Das ist natürlich immer, man kann da die Geschäfte natürlich vergleichen, aber von der Bewertung ist natürlich klar. Bei mir, beim Dividendenalarm, wenn ich mir die Signale anschaue, ist es hier auch so, wie du sagst. Novo Nordisk hat ein sehr hohes, starkes Kaufsignal. Das heißt, die Aktie ist auch nach meinen Kennzahlen, die dort ermittelt werden, stark unterbewertet. Und Eli Lilly, das dort genau das Gegenteil ist. Eine Aktie, die ist sehr teuer, auch bei mir ein Verkaufssignal, ein fortgeschrittenes Verkaufssignal. Das heißt, ich glaube, hier stellt sich erstmal gar nicht die Frage, welche von beiden kauft man, sondern ich glaube, es geht einfach nur darum zu vergleichen, welche Geschäftsmodelle verfolgen die beiden, wie könnte die Entwicklung in Zukunft sein. Und natürlich, Eli Lilly steht da ganz oben. Du hast gerade gesagt, ein KGV von 50 ist ja schon extrem, aber Novo Nordisk hatte das ja auch mal, da war das ja dann normal, weißt du, wie das immer ist, die Leute verkaufen dann ja trotzdem nicht und sagen, das ist alles normal, weil die machen die Gewinne in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren und so weiter. Wir wollen halt gar nicht über Eli Lilly reden, was man da macht, aber bei Novo Nordisk sind wir nun wirklich an einem Boden angekommen, so würde ich jetzt mal vielleicht sagen, die Margen sind nämlich immer noch hoch, wie ich sehe. Und die Frage ist, meinst du, sie bleiben hoch und man kann wieder mehr Umsatz generieren? Du hattest ja angesprochen, vielleicht gibt es da bald mal eine orale Variante, dass man praktisch nur noch einmal im Monat eine Tablette nimmt. Wobei ich mir auch gut Produkte vorstellen kann, wie so Kaugummis oder auch so ein Red Bull, aber eben mit Abnehmfaktor, keine Ahnung, was man da drin hat. Dann trinkt man halt irgendwelche Sachen oder lutscht oder isst. Das sind ja alles Möglichkeiten, die, ich glaube, deutlich vorteilhafter sind als eine Spritze, die man sich wöchentlich irgendwie geben muss. Jetzt haben sie ja versucht, Metsera zu kaufen. Ja. Das ging ja nun leider, oder nicht leider, ging ja nur an Pfizer für 10 Milliarden mit der Begründung, dass es da wohl kartellrechtliche Probleme gegeben hätte, wenn sie es an Novo gegeben hätten. Also okay, jetzt hat Pfizer dort gewonnen. Und die haben zwar noch gar keine Großprodukte und Umsätze und Gewinne, aber da steht die Idee im Raum, dass die praktisch auch mit oralen Varianten dort irgendwann mal auf den Markt kommen. Jetzt hast du gesagt, das hat Novo eigentlich auch schon im Köcher. Was meinst du? Ja, da geht's dann bald mal los.
Genau, also man muss mal eine Sache sagen, was viele nicht wissen, ist, natürlich hat man diesen Merger, beziehungsweise diese Acquisition, also diese Übernahme Metsera nicht bekommen. Pfizer hat es jetzt, aber das ändert heute super wenig an der ganzen Situation.
Ja, da gibt es ja noch keine Produkte, gar nicht. Die haben nur Studien gekauft, praktisch. Ja, genau, Studien.
So, und nämlich erst mit wirklich Launches ist erst zu rechnen 2028, 2029. Und da ist man jetzt mit Amycretin, ja, wo schon eine Studie quasi auch zu gab und man da jetzt natürlich auch dran arbeiten kann, aufholen kann, daran drehen kann bei Novo Nordisk, ist man auch im Spiel. Also das heißt jetzt nicht, dass die abgeschlagen sind. Die haben natürlich gesagt, hey, Metsera, das passt perfekt zu uns. Wir können genau das für unsere Produkte nutzen. Wir erweitern unsere Aufstellung hier. Wir können die Studien nutzen und so weiter und so fort. Aber das heißt jetzt nicht, dass das zum jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr schlecht sein muss für Novo Nordisk oder sehr, sehr positiv für Pfizer. Das muss auch funktionieren. Ja, das wird wahrscheinlich für Pfizer nicht schlecht laufen, gehe ich schon stark von aus. Aber erste Launches rechnet man 2028, 2029. Bin gespannt, wann es bei Novo Nordisk kommt. Wir haben da eben auch die Option auf bessere, komfortablere Produkte mit eben der Tablette und vielleicht auch irgendwann mit anderen Dingen, wie auch immer. Aber man macht schon viel daran. Es wird damit gerechnet, das kann man schon mal vielleicht sagen. Also die Erwartung ist, dass die Marge ist ja stark gefallen ab 24. Da lagen wir ja bei einer, das heißt stark gefallen, aber wir lagen bei einer operativen Marge von 48% in etwa. Jetzt sind wir so bei 42, 43 und es soll leicht nach oben gehen. Also ich habe gerade nochmal geschaut, wir sind so bei 42.
Aber guck mal, 42, ja, und würde sich wahrscheinlich jedes andere Unternehmen, ich glaube selbst Disney schafft so eine Marge nicht, würden sich die Finger lecken und trotzdem wird so eine Aktie dann abverkauft. Aber klar, die Wachstumsaussicht mit den hohen Margen auf die Zukunft hochgerechnet, die Szenarien gibt es halt nicht mehr. Würdest du sagen, die Aktie hat jetzt so eine Art Boden erreicht? Wir hatten ja jetzt gerade zwei Abverkaufstage, die letzten zwei Tage aufgrund Arbeitsmarktdaten und jetzt gibt es wohl doch keine Zinserhöhung im Dezember. Da hat der Markt natürlich ordentlich Federn gelassen. Für mich sieht es so aus, wie Novo Nordisk hat praktisch keine große Kursbewegung gemacht. Also offensichtlich gibt es hier nicht viel Schlechteres, was man noch erwarten könnte. Gibt es irgendwas, wo du sagst, du würdest deine Meinung zu Novo Nordisk ändern? Welche News müssten da kommen, dass du sagst, oh, jetzt wird es dann doch schwierig? Oder bist du eigentlich soweit positiv gestimmt, dass du sagst, eigentlich ist er hier im Boden?
Also ich sage mal Folgendes, ich berechne mir ein eindeutiges Szenario, errechne mir die Chancen auf die kommenden 5 Jahre, wie es aussieht und wenn ich glaube, dass sich operativ extrem schlimme Dinge ändern, dann kann es bei mir auch passieren, wenn ich einmal eingestiegen bin, dass ich sage, ich ziehe jetzt die Reißleine, weil da ändert sich ganz klar was am Geschäftsmodell. Für mich sind hier die Zukunftsaussichten verändert worden und man kann auch an Marktstellung verlieren. Das wird schwieriger, aber ich bin natürlich auch im Minus. Ich habe aber nachgekauft, weil ich eben weiterhin an dieses Thema glaube, weil ich weiterhin glaube, dass das ein Zukunftsthema ist und ja, also selbst eine Dividendenkürzung, sage ich ehrlich, würde mich nicht verwundern. Das kann ich mir vorstellen, dass das kommen könnte. Novo Nordisk hat das schon mal gemacht. Aus Dividendensicht finde ich die Aktie auch aktuell interessant bei 3,8% in etwa, selbst mit den zusätzlichen Steuern, denen man zahlen muss hier. Was wohl aber gar nicht so, also ich mache das auch nicht, weil mir das zu aufwendig ist, glaube aber, dass man hier durch Kurspotenzial das aufholen kann. Und jetzt muss ich sagen, es gibt nicht sonderlich viel, was mich jetzt noch schockieren könnte, glaube ich, weil es so viele Nachrichten schon eben gab. Da müssten jetzt ganz krasse Sachen passieren. Novo Nordisk CEO tritt plötzlich zurück, gerade erst gekommen, weil es gibt interne extreme Probleme, überwirft sich irgendwie, keine Ahnung, also es passieren irgendwelche krassen Dinge. Das könnte schon sein, dass ich drüber nachdenke und sage, oh, das ist aber jetzt nicht so gut. Allerdings ist dann meistens aber auch schon wieder so viel eingepreist, dass ich das wahrscheinlich nicht mehr lohnen würde. Ich habe in der Vergangenheit damit auch schon mal Fehler gemacht, dann in solchen Situationen zu verkaufen. Deswegen gebe ich einem Unternehmen, was meine Erfahrung mir gezeigt hat, immer 5 Jahre durch sowas durchzugehen. Bestenfalls sind es nur 2 bis 3, aber 5 Jahre. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich das lohnt und dann auszahlt. Und ich würde sagen, was wir mal machen können, ist einfach mal die so eine potenzielle Rendite-Erwartung, potenziell aber nur, einfach mal aufzustellen, welche Möglichkeit es geben könnte, sollte man jetzt einsteigen, weil ich glaube auch, da ist ein gewisser Boden jetzt erreicht. Es kann natürlich immer noch mal ein paar Prozente hoch und runter, aber nach diesem Abverkauf, der ist ja auch schon sehr stark KI-lastig gewesen, aber könnte man jetzt mal grob berechnen und ich würde sagen, das mache ich einfach gerade mal, oder?
Wenn du da was berechnen kannst, auf jeden Fall. Ich habe mal nachgeschaut, also es wird weiter mit dem Dividendenwachstum gerechnet im zweistelligen Bereich, das ist schon mal gut. Payout-Ratio liegt bei 50%. Ich glaube, da gibt es auch keine Probleme. Es ist ja nicht so, dass Novo Nordisk jetzt Gewinne verliert oder sonstiges. Sie haben nur weniger Wachstum. Also sie haben weiterhin Umsätze, Gewinne, das wächst auch, aber eben nicht mehr so stark wie in den letzten Jahren, sondern eben deutlich geringer, nur noch im einstelligen Bereich. Und was hatte ich hier noch gerade gesehen? Ja, genau, 3,6% ist die Dividendenrendite brutto. Also je nachdem, was bei wem noch abgezogen wird, bleibt der Netto natürlich weniger übrig. Und sie haben schon einen guten Track-Record. Also seit 18 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt. Und den letzten Punkt, den ich hier noch aufgerufen habe, ist, Analystenkonsens liegt bei circa 48%, also sagen wir mal 50% Kurszuwachs mit Blick auf die nächsten 12 Monate ist es, glaube ich, immer hier. Ja. Ja, das ist der Konsens. Also wie gesagt, das höchste Kursziel liegt wahrscheinlich deutlich höher. Und das höchste liegt 140%. Das sollte man vielleicht jetzt nicht so nehmen. Und das niedrigste allerdings nochmal minus 25%. Also merkwürdigerweise ist, dass die Spannbreite der Analysten hier ziemlich groß ist. Im Durchschnitt sind es dann immer noch 48%. Ich denke mal, wenn man mit 20 bis 25 rechnet, auf Jahressicht, und dann dem Unternehmen vielleicht auch 2 Jahre Zeit gibt, dann hat man da auf jeden Fall die 50% in 2 Jahren vielleicht drin. Das ist durchaus mehr möglich oder für mich realistischer, als das jetzt in einem Jahr zu erzielen. Ansonsten geht es eigentlich stetig aufwärts. Also du hast schon recht, das Unternehmen wirkt deutlich interessanter, weil es eben kein Verlustunternehmen ist, sondern eben weiterhin Gewinne macht. Und ja, vielleicht überlege ich es mir nochmal und lege mir mein erstes dänisches Unternehmen in mein Depot.
Ja, und ich finde, das ist auch eine Qualität, die man haben muss, zu sagen, eigentlich war das Unternehmen nie was für mich, weil eben dieser Hype da drin ist. Aber wenn ich mir das jetzt anschaue, ist der Hype komplett raus. Aber operativ gesehen ist da so viel Negativität eingepreist, dass es eigentlich ganz gut mittlerweile aussieht für einen potenziellen Einstieg oder eher für Chance. Für Chancen.
Absolut.
Und wenn ich mir das jetzt beispielsweise anschaue, also du hast gerade richtig gesagt, wir haben Analysten, die sagen hier, ich gehe mal auf in 4 Jahren oder in 3 Jahren eher, Ende 25 bis Ende 28, in 3 Jahren, 628 dänische Kronen, ja, Vorhersage. Das wäre ein Verdoppler in 3 Jahren. So. Dann haben wir der Analyst, der am wenigsten sagt, liegen wir bei 477. Dänische Kronen. Und 477 von jetzt an auf 3 Jahre gesehen wären 17,8%. Das wäre jetzt die Überlegung von Analysten im Worst-Case-Szenario, also der es am schlechtesten eben oder am negativsten sieht, würde bedeuten, bis Ende 28 eine potenzielle Rendite. Das können wir euch alles nicht garantieren. Wir reden jetzt nur davon, was Analysten erwarten. Bei Analysten muss man auch mal vorsichtig sein. Die haben nämlich durch ihre Vorhersagen auch einen Vorteil, weil wenn die Leute kaufen, weil die das positiv sagen, ja, und die sind vorher eingestiegen, dann haben sie auch einen Vorteil draus. Der Konsens, absolut, ja. Wenn wir jetzt 14 Analysten übereinander legen und uns das anschauen, liegt der Konsens in etwa bei 630, ja. Und das wären potenzielle Rendite auf 3 Jahre von 120% insgesamt pro Jahr 29,6%. Ich muss mal gucken, 790 ist Best Case Scenario.
Ja.
Dann haben wir 620 im Mittel und wir haben 490, so 400 irgendwas um den Dreh, 477 im Worst-Case-Szenario. So müssen wir nochmal verbessern. Habe ich mich gerade ganz kurz versprochen. So. Und wenn ich jetzt mal von dem Worst-Case-Szenario ausgehe, irgendwas um die 477 dänische Kronen, so, das wären dann 19, 18, 19, 20% vom aktuellen Zeitpunkt aus. Und wenn ich da jetzt mal sage, okay, nehmen wir das mal noch ein bisschen negativer, ja, von diesem Punkt an und gehen mal runter und erwarten mal, es sind 390, die man in 3 Jahren haben könnte, dänische Kronen, wären das trotzdem 12% Performance pro Jahr. Und das ist wirklich konservativ betrachtet, wenn man jetzt einkauft. Weil wir sind nochmal runtergegangen, quasi von den 470, 460 auf jetzt 390. Ja. Und das ist, glaube ich, keine schlechte Möglichkeit. Also Chance, Risiko, sage ich nochmal. Es gibt weiteres Risiko. Es wird ein bisschen erwartet, auch von Analysten, das habe ich eben schon angesprochen, dass der Free Cashflow deutlich runtergehen soll im nächsten Jahr und man die Dividende dann eventuell nicht mehr abdecken kann durch den freien Cashflow. Darauf sagt man aber trotzdem, dass sie in den Jahren darauf wieder stark steigen soll, sodass man das aushalten kann. Dennoch ist die Möglichkeit da, dass eine Dividendenkürzung kommen könnte, würde mich aber nicht, absolut nicht davon abhalten, dabei zu bleiben. Selbst wenn es runtergeht, würde ich dann nochmal nachlegen, weil ich glaube, dass eben die Chance im Vergleich jetzt zu dem Risiko deutlich überwiegt und entsprechend bin ich hier sehr positiv gestimmt und stocke auch immer wieder mal hier auf, muss ich ehrlich sagen, ja.
Gibt es da ein Limit, wo du sagst, deine Position darf nur eine gewisse Größe haben? Oder weil man kennt es ja, wenn man 20 Mal verbilligt, hast du irgendwann gar keinen Verbilligungseffekt mehr, sondern man baut halt immer wieder auf. Ich bin dann eher so konzentrierter unterwegs, versuche am Anfang mir zu sagen, wie groß darf eine Position sein in dem Kontext zu den anderen Werten, die ich noch habe. Und dann würde ich sagen, okay, ich sage jetzt mal eine Zahl, vielleicht 3.000, dann könnte man sagen, man macht drei Tranchen A1.000 zum Beispiel oder zwei A1.5 und dann kann man in verschiedenen Marktphasen einfach dann die Position aufbauen. Aber du kaufst dann immer weiter, weil wenn die Aktie immer weiter fällt oder warum?
Ja, also ich mache dann, wenn die Aktie günstig ist, kaufe ich quasi in Tranchen nach unten weiterhin ein, um den Preis zu verbilligen, aber über 5% von meinem Gesamtkapital würde ich nicht damit gehen.
Also pro für eine Aktie, okay. Mhm.
Für eine Aktie, über 5%.
Aber gut, sie könnte sich halbieren, dann hast du wieder mehr Chance, mehr zu investieren, damit sie wieder auf 5% gehoben wird. Ne?
Ja, dann würde ich aber theoretisch, wenn sie jetzt immer stärker dann nach oben gehen würde, würde ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, je nachdem, wie es nach oben geht, dann auch Anteile rausnehmen, je nachdem, wie stark sie steigen sollte. Also ich glaube grundsätzlich, dass ich das wahrscheinlich nicht machen würde, über 5%. Man muss eben sehen, was operativ da kommt, wie sich weiterentwickelt. Aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Szenario, was wir gerade besprochen haben. Ich glaube, ihr bekommt jetzt auch habt einiges mitbekommen an Value über das Unternehmen und betrachtet die Risiken, macht euer eigenes Bild. Und ich würde sagen, dann sind wir am Ende angekommen, Alex, oder?
Absolut. Ansonsten habe ich keine weiteren Fragen mir aufgeschrieben. Das haben wir eigentlich alles besprochen hier. Ich schaue es mir in der Tat an. Ich war vorher, wie gesagt, ein bisschen abgeneigt und habe mich damit auch nicht groß befassen wollen. Aber in der Tat, 71%, ja. Wir sind ja immer noch an dem Wert. Wenn es da so eine Art Bodenbildung gibt oder irgendeine, ich sag mal, signifikante News, du hattest ja gesagt, die haben ja auch ein orales Mittel, vielleicht kannst du den Namen nochmal sagen von diesem Wirkstoff, weil es ist ja...
Amiglutin, ja.
Genau, da kann man ja mal nach googeln. Man kann bei Google News zum Beispiel, das werde ich jetzt mal machen, mir mal nach diesem Begriff mal suchen und mir dann so eine Art Google News einstellen. Das heißt, immer wenn es dazu zu diesem Wirkstoff News gibt, dann möchte ich die in meinem E-Mail-Postfach haben und dann kann ich mir durchaus anhand solcher News dann auch den Aktienkurs anschauen, wie wird es vom Markt aufgenommen. Weil ich glaube wirklich, ein weiterer Durchbruch ist, wenn so ein Unternehmen wie Novo Nordisk kommt und sagt, wir haben diesen Hype in die Welt gebracht mit diesen Abnehmspritzen, aber wir sind jetzt einfach ein Level weiter und können sagen, wir haben jetzt eine orale Variante. Und das kann man wahrscheinlich mit Lebensmitteln, mit Tabletten, mit allem möglichen Kram, was es in der Apotheke gibt, verbinden, was deutlich einfacher ist, was natürlich dann auch viel mehr Menschen erreicht und die wahrscheinlich auch deutlich billiger und günstiger hergestellt werden können. Und dann hat man natürlich eine viel höhere Marktdurchdringung.
Ja, muss man eben
als,
sehen. Ja.
Als jetzt, wo du sagst, die Spritzen sind für Promis und für Leute, die sich das leisten können. Und am Ende...
Also, es ist ja günstiger. Also die haben das schon günstiger gemacht, muss man sagen. Aber es ist halt ungemütlich, sich jede Woche eine Spritze zu geben. Ist nicht so schön, ja.
Ja, absolut. Also schreibt mal bitte in die Kommentare eure Pro und Cons zu Novo Nordisk. Ja. Würde mich auch mal interessieren. Ich habe da noch was, was wir nicht angesprochen haben. Wir können, wie gesagt, nicht alles vollumfänglich abdecken. Macht euch euer eigenes Bild. Ansonsten Schlusswort an dich, Mike. Und ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.
Alles klar. Ja, also wie gesagt, macht euch euer eigenes Bild. Trefft eure eigene Entscheidung. Schreibt in die Kommentare, wie es für euch aussieht, was eure Meinung ist. Lasst mal ein Like da für den Podcast. Teilt den Podcast gerne. Wir freuen uns, euch einen Mehrwert bieten zu können. Und natürlich auch gerne Themen in die Kommentare, die ihr spannend findet, die euch interessieren, die wir mal ansprechen sollen. Vielleicht Aktien. Wir können nicht immer alles abdecken, wir wollen aber gerne. Und wir versuchen da möglichst viel Mehrwert für euch zu schaffen. Und in diesem Sinne, schönen Tag noch. Macht's gut.
Bis nächste Woche. Tschüss.